schönen guten Abend, meine Damen und Herren, bei Skobel. Heute mit einer weiteren Ausgabe unseres literarischen Gesprächs, also mit Büchern und Unterhaltung. Literatur, und damit meine ich ganz pauschal gesprochen zunächst Romane, Geschichten, sogar Lyrik, Erzählungen, Sachbücher. Literatur weiß häufig mehr über die Welt und mehr über uns, uns Menschen, über uns als liebende, leidende, leidenschaftliche, hassende, manchmal aber auch nur völlig gleichgültige Menschen, als wir selber über uns wissen. Literatur und Lesen, schrieb Jonathan Franzen, ermöglichen, etwas Substanzielles zu bewahren. Zu lesen gibt mir Substanz, schrieb er. Aber stimmt das eigentlich? Ist das nicht ein wenig übertrieben, schön geredet? Mit meinen Gästen, die ich Ihnen jetzt vorstellen möchte, will ich genau darüber sprechen, warum Literatur und damit das Lesen immer wieder neue Bedeutungen, neuen Sinn entschlüsselt. Es geht also heute sozusagen um den Sinn des Lesens. Jeder meiner Gäste hat ein Buch ausgesucht, das wichtig war bzw. wichtig ist. Und welche Bücher das sind, erfahren Sie gleich. Das jedenfalls sind meine Gäste.
Die Schriftstellerin Julia Frank. Seit ihrem Debüt 1997 ist sie ein Garant für erzählerische Genauigkeit und psychologische Intensität. 2007 wird ihr Roman Die Mittagsfrau mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Die Filmproduzentin Regina Ziegler, längst eine der erfolgreichsten ihres Metiers. Bundesfilmpreis, Goldener Löwe, Adolf-Grimme-Preis. In diesem Jahr feiert die Powerfrau ihr 35-jähriges Firmenjubiläum. Und Hans-Josef Ortheil, einer der renommiertesten Autoren des Landes. Vom historischen Künstler über den Liebesroman bis zur Literaturkritik. Daneben ist er erklärte Italienliebhaber, Professor für kreatives Schreiben an der Universität Hildesheim.
Ja, herzlich willkommen nochmal. Wahrscheinlich ist das Leute, die viel lesen oder auch schreiben, relativ blöd, Leute zu fragen, warum lesen sie eigentlich? Aber was ist der Kern dessen? Also wenn Sie mal so die Nebengründe, die es ja auch noch gibt, warum man liest, wenn Sie die mal weglassen, was ist der Hauptgrund, warum Sie lesen?
Tja, wenn Sie mich fragen, ich lese erstmal natürlich aus beruflicher Neugier. Ich produziere Filme und habe über 400 Filme produziert und davon sind bestimmt ein Drittel Literaturverfilmungen. Mhm. Aber wenn ich mich so erinnere, angefangen zu lesen habe ich schon sehr früh und ich weiß, dass ich zum Beispiel den Fabian von Erich Kästner, den wir ja später auch verfilmt haben, als 14-, 15-Jährige mit der Taschenlampe unter der Bettdecke gelesen habe, weil er verboten war bei uns zu Hause, natürlich in dem Alter.
Aber wenn Sie sich einen Roman schnappen, lesen Sie den immer denn mit dem Blick, könnte das was werden, was ich verfilme? Oder gibt es auch so Sachen, die man wirklich nur für sich selber liest?
Das merke ich ja ganz schnell. Es gibt dann auch Sachen, die ich nur für mich selber lese oder wo ich weiß, dass die Rechte gar nicht mehr zu kriegen sind. Aber weil es mich interessiert, lese ich es dann auch. Aber im Prinzip sehe ich das so oder sehe mich so wie ein Trüffelschwein, das immer mit dem Blick nach unten gerichtet guckt, wann kommt der Trüffel. Und das hat sehr viel mit den Büchern zu tun. Und ich habe zum Beispiel als Abiturientin von Heinrich Mann Henri Quatre gelesen und wird jetzt von mir als Spielfilm verfilmt. Wir drehen gerade zurzeit einen großen europäischen Spielfilm. Und Sie sehen, was man in der Kindheit schon mal so verinnerlicht hat, das kommt dann irgendwann wieder raus.
Sie schreiben ja beide. Wie ist es da mit dem Lesen?
Also ich glaube, für mich ist es hauptsächlich eine große Animation, ja, ein Riesengespräch. Ich kann auch zum Beispiel nie an einem Buch bleiben oder ein Buch lesen, sondern ich brauche einfach immer sehr, sehr viele Bücher gleichzeitig um mich herum, die ganz verschieden sind. Und ich habe das Gefühl, dass ich in einer Gesprächsrunde sitze mit ganz verschiedenen Texten, die sich ergänzen und die auf mich zurückwirken.
Auch so Sachbuch und Literatur?
Ja, natürlich. Das ist also alles gleichzeitig und auch möglichst viel und ganz wild. Also ich bin eigentlich ein ganz völlig wilder und unbeherrschter und auch rein der Lust folgender Leser, der auch dann aufhört, wenn ein Buch dann nicht weiter einen weiterbringt. Also ich schaue eigentlich immer so, wo ist das Lustmoment und wo ist das, was mich jetzt gerade beschäftigt und hilft mir das nächste Buch da weiter oder animiert mich das?
Ne? Geht mir ganz ähnlich. Ich glaube, es ist eher auch eine zwanghafte Erregung, die ich da suche.
Ja.
Und ich kann es auch gar nicht abstellen. Also ich könnte mir nicht vorstellen, einen Tag ohne Lesen zu verbringen. Ich glaube, mir würde das Gefühl für Zeit, das Gefühl fürs Dasein, würde mir vollkommen abhanden kommen.
hatte immer das Gefühl, dass das Lesen auch fast elementar eine bestimmte Form des Hungers ist. Also eine bestimmte Form von Appetit stillen. Also es gab so Phasen, dass ich von einem Buch gehört hatte, einen Titel, ja, und das war mir gar nicht klar, was das jetzt im Einzelnen ist, weil ich das Buch ja noch nicht kannte. Es war gerade neu erschienen. Aber ich musste dieses Buch haben. Und ich bin los, ich weiß noch, in Buchhandlungen gelaufen, wenn es in einer nicht war, ging man in die nächste, in die übernächste oder man lief in die Bibliothek. Dieses Buch brauche ich, als wenn man sterben würde, wenn man es nicht gleich am Nachmittag in der Hand hätte. Also liegt dem doch was zugrunde, was auch einem ganz elementaren Bedürfnis nach einer Befriedigung von bestimmten sinnlichen und geistigen Impulsen, was sich darauf bezieht.
Ja, das ist doch auch ganz wichtig. Ich meine, so ist mir das gegangen, zum Beispiel mit der schönen Frau Seinemann, habe ich mit Ante Wajda Korczak 1988 in Warschau gedreht. Und das Buch war damals im Untergrund, hatte ganz wenig Exemplare verteilt und alle sprachen über dieses Buch. Und ich konnte es nicht lesen, weil ich kein Polnisch konnte.
Kommen wir gleich nochmal zu, weil das ist das erste Buch, über das wir sprechen wollen. Ich wollte Ihnen aber, meine Damen und Herren, mal vorstellen, was die Stiftung Lesen in ihrer neuesten Studie zum Leseverhalten der Deutschen veröffentlicht hat, zusammen mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung. Wollte man, wo wir mit der Lesekultur stehen, welchen Stellenwert Lesen im Leben der Menschen hat und wie gelesen wird. Ich erspare Ihnen und mir jetzt mal die Erläuterung der Untersuchungslage, will aber erwähnen, dass diesmal verstärkt zum Beispiel auch ausländische Mitbürger befragt wurden. Und hier sind jetzt die Tatsachen. Tatsache ist, dass die Deutschen sagen, sie finden Bücher und Lesen wichtig, sie tun es aber nicht. Sie lesen immer weniger. Und dieser Widerspruch zwischen Sagen und Tun ist bei anderen Medien, zum Beispiel Fernsehen oder Film, nicht festzustellen. Für Frauen sind Romane wichtiger, okay, konnte man sich denken, für Männer die elektronischen Medien. Auch nicht überraschend, Menschen mit höherem Bildungsabschluss finden Lesen wichtiger. Erstaunlich ist, dass es seit dem Zeitpunkt der PISA-Studie ein neues Phänomen gibt, nämlich die Vielleser auf der einen und die wenig- bzw. Nichtleser auf der anderen Seite nehmen zu. Also die Schere geht auseinander. Jeder vierte Bundesbürger nimmt nie ein Buch in die Hand und die meisten kommen im Schnitt auf 1 bis 5 Bücher pro Jahr. Nur 6% aller Bundesbürger haben zu Hause mehr als 250 Bücher, was mich ein bisschen einsam macht. 9% lesen täglich, 22% lesen mehrmals die Woche, dann meist Zeitungen. Ost und West haben sich im Leseverhalten angenähert, was aber in der Folge bedeutet, dass heute im Osten weniger gelesen wird als nach der Wende. Abgesehen davon ist es wie beim Fernsehen. Die meisten lesen ein Buch nicht von vorne bis hinten durch. Stattdessen lesen die meisten Menschen häppchenweise. Und was lesen sie? Die meisten nur das, was spannend ist. Und lediglich 19% sagen, ich lese ein Buch, weil es handelt von aktuellen politischen, sozialen Problemen. Erschreckend für mich ist, dass das Vorlesen bereits im Kindergarten deutlich abgenommen hat und ein Drittel aller Eltern sagt, mir völlig egal, ob mein Kind liest. 50% aller Jungen sagen, ich habe als Kind nie ein Buch geschenkt bekommen. Ansonsten gilt, je gebildeter, desto mehr liest er sie es, auch bei Migranten. Wer die ganze Studie lesen will, vermutlich werden es die meisten laut Studie ja ohnehin nur häppchenweise tun, findet den Link dazu auf unserer Internetseite www.dreisat.de/Skobel. Kommentare?
Ja, es ist halt so, dass auf dem Lesen, seit es beginnt in der Schule, ein enormer Druck liegt. Lesen ist nicht einfach und Lesen ist etwas ganz eminent Anstrengendes, was man lernen muss, mit dem man sich lange beschäftigen muss. Und wir haben es auch in so einer Aura verbannt, in der es immer nur mit Anstrengungen zu tun hat. Ja, also es läuft immer auf Interpretation hinaus. Es läuft immer
in
darauf
Schule,
hin, in der Schule. Ne? Es hat so ein zwanghaftes und eingefärchtes Moment.
Aber das im Kindergarten nicht mehr, also deutlich weniger.
Das müssen dann aber die Eltern machen.
Eben, es gibt ja ganz andere Möglichkeiten, Kinder zum Lesen zu bringen, indem man zum Beispiel jeden Abend nicht die halbe Stunde fernsieht, sondern eine halbe Stunde vorliest.
Ja. Ja. Das ist aber absolute Ausnahme offensichtlich.
Und dieses jeden Abend Lesen sich auch dadurch noch unterstützt wird, indem man danach auch darüber spricht. Haben wir gerade gelesen?
Ja,
was für Bilder sind da entstanden? Woran denkst du? Und dass es lebendig wird.
Und ich lese meiner Enkelin, wenn sie bei mir ist, immer was vor. Und die ist jetzt 5 geworden und sagt, man kann nicht endlich selber lesen, weil sie einfach sieht, was da an Ideen und Gedanken kommt. Sie liebt Hörbücher, das darf man auch nicht vergessen. Hörbücher sind ja auch ein ganz wesentlicher Teil des Buches zwar etwas auf die Medien eingestellt, aber ich zähle auch ein Hörbuch zu einem, also adäquat zu einem Buch. Und ich glaube einfach, dass da auch eine Verantwortung von den Eltern wahrgenommen werden muss, dass sie ihren Kindern einfach dieses nahe bringen und dass sie ihnen Geschichten vorlesen, die die Kinder dann auch gerne mal selber lesen möchten.
Und zumal das, ich glaube, dass die Verbindung zwischen gemeinsam zusammensitzen, Zeit zusammen verbringen und vorlesen das günstigste ist, noch günstiger als das Hörbuch, weil das Lesen gleichgesetzt wird und gleichzeitig erlebt wird mit der Zuwendung,
klar,
mit dem Dasein, mit der Intimität,
das
mit der Intensität.
Das macht den Unterschied zum Hörbuch auch aus, sagen jedenfalls Studien.
Ja klar, weil das Hörbuch würde ich ja immer mit anhören, man wird ja dann drüber reden.
Okay, ja,
also
das
ich bin da natürlich
selbst ganz so neugierig.
Aber immer.
Dann reden wir jetzt mal gleich über dieses Buch, das haben Sie ja vorgeschlagen. Ich hatte ja meine Gäste gebeten, sich für die Sendung ein Buch jeweils zu überlegen, das eine besondere Bedeutung hat, eine besondere Wichtigkeit. Beginnen möchte ich mit dem Buch, das Regina Ziegler ausgesucht hat, Die schöne Frau Seidenmann von Andrzej Czepiorski, im Original 1986 erschienen, unter dem polnischen Titel übersetzt Der Anfang. Auf Deutsch ist es bei Diogenes erschienen.
Warum haben Sie es ausgesucht?
Ich bin ja an das Buch gekommen, wie man sonst gar nicht so schnell an Bücher kommt, einfach durch Erzählung, Erzählung, Erzählung. Und ich konnte es nicht kriegen, weil es in Polnisch geschrieben war. Das war im Jahr 1987, 88, als ich mit Andrzej Wajda einen Film vorbereiten wollte, nämlich Korczak. Und dann habe ich es eben im Deutsch bekommen, über den Verlag. Und als ich es gelesen habe, habe ich gemerkt, dass das eine Geschichte ist, die so nachhaltig wirkt, weil es nicht nur die Geschichte einer Frau ist, sondern die Geschichte vieler Menschen, die aber in diesem furchtbaren Umstand, dass alles um sie herum so unmenschlich ist, ihr Leben gestalten müssen, die nie die Chance hatten, ein glückliches Leben zu führen oder ein Leben ohne diese Belastung dieser Unmenschlichkeit. Und das hat mich so sehr beeindruckt, dass ich mich dann auch um die Rechte bemüht habe. Und es wird ein nächstes Filmprojekt sein, was ich mit Arthur Kohn zusammen machen werde. Und das ist so eine Geschichte, die, glaube ich, die muss erzählt werden. So wie ich sie damals gelesen habe und immer wieder neu gelesen habe.
Also er war ja selber, hatte selber am Warschauer Aufstand teilgenommen, war dann interniert im KZ Sachsenhausen, sollte man vielleicht auch wissen. Und zunächst als Journalist gearbeitet, dann Kriminalromane geschrieben und dann eben später dieses Buch. Wenn es alleine diese tragischen, schlimmen Geschichten wären, das wäre ja ziemlich, nicht nur ziemlich hart, sondern würde einen ja etwas zerschmettert eigentlich zurücklassen.
Es ist eigentlich auch ein Buch natürlich über das ganze Jahrhundert. Das ganze 20. Jahrhundert, ja, also in seinen verrückten Wendungen. Und das ist, glaube ich, das Interessante, das man als Leser auch mitbekommt. Es ist eigentlich eine Erzählergestalt in dem Buch, die fast wie Gottvater über allen Figuren schwebt. Und nun etwas sehr Wichtiges und sehr Abwechslungsreiches zu erzählen hat, nämlich eigentlich alle verheerenden Prozesse, die im 20. Jahrhundert eine Rolle gespielt haben. Also vom Zweiten Weltkrieg, aber
bis
auch
68,
über die Totalitarismen danach bis 68. Und er sieht so von weit oben herunter und sieht dann diese kleinen Gestalten, die dann irgendwo herumirren, geht auf sie zu, erzählt ihre Geschichte immer einen kleinen Moment, geht wieder weg und sagt dann, und 20 Jahre später würde er da und dort dieses oder jenes erleben. Also das, was das 20. Jahrhundert mit den Menschen gemacht hat, also sie eigentlich völlig enthobelt, ja, also aus allen Wurzeln herausgerissen und ihnen gar kein Gefühl mehr dafür gegeben, was sie sind, dass sie dauernd die Position wechseln müssen. Das zeigt dieses Buch auf ganz einzigartige Weise.
Und beschreibt die Figuren eben so, dass man sie vor sich sieht. Also ja, als ich es gelesen habe zum 4., 5. Mal, habe ich eigentlich den Film schon vor mir gesehen. Und das finde ich, ist ja auch eine Qualität eines Buches.
Es ist ja sehr szenisch auch.
Eben.
Nicht aber es ist nicht leicht zu lesen.
Nein,
es springt dauernd von einer Figur zur anderen. Also im Film kann ich es mir leichter vorstellen. Ne? Dann hat man die Präsenz einer Figur vor Augen. Im Buch muss man sich erst immer wieder dauernd auf eine neue Figur einstellen.
Absolut.
Und hat immer wieder ein neues Schicksal. Und es dauert auch nie lange. Es sind immer wenige Seiten. Dann kommt wieder eine neue Figur. Man muss labyrinthisch lesen. Ne? Man muss sie miteinander verbinden.
Aber die Verbindung der Zeitgeschichte mit dem Einzelschicksal, das ist natürlich das, was wirklich am Ende das, was bleibt und was das Faszinierende ist.
Ja. Das stelle ich mir übrigens bei einem Film sehr schwierig vor. Also ich finde gerade das, was der Erzähler hier kann, nämlich mit seiner kleinen allwissenden Laterne, insbesondere ins Dunkel dieser Menschen zu leuchten. Also er geht immer genau in die Situation hinein, wo sie Furchtbares tun oder Furchtbares erleiden. Er geht immer in ihre Träume, er erzählt auch immer, was sie träumen, in welcher Form sie auch in den Träumen den Toten, den Vermissten wieder begegnen. Und er wirft immer ein Licht voraus zu ihrem Sterben und zu dem, was sie denken werden, wenn sie sterben werden. Das finde ich sehr interessant, dass er sich anhand dieser dunkelsten Ecken eines Lebens von einer Figur zur nächsten bewegt. Und das kann er, Macht seines Wissens, Macht seiner Erzählstimme. Das stelle ich mir sehr schwierig vor, das im Film umzusetzen. Das müsste vielleicht vom Bild her gelöst werden, das ist ein unterschiedlicher Blickwinkel. Aber gut, ich bin ja auch die Buchleserin noch.
Und aber die stellt ja auch den Sinn her, diese Stimme, weil die das
sie
eigentlich immer wieder
den
verbindet.
Sinn. Und sie relativiert auch. Sie relativiert zum Beispiel, setzt sie in Relation die Gaskammern und Vietnam. Mhm. Und die die Abschlachtung in Indonesien und diese Relativierung und Verknüpfung, das ist eine Herausforderung.
Das wird aber auch über die Hauptfigur dann erzählt. Und da wir ja schon ein Drehbuch haben, kann ich Ihnen versichern, ist das, glaube ich, ganz gut gelöst.
Aber ich meine, sowas schreibt ein 60-jähriger Erzähler. Ja, das muss man wissen.
Klar,
da muss das ganze Jahrhundert mit der Erfahrung und mit dem substanziellen Gefühl, was ein Einzelschicksal ist, wie Menschen in bestimmten Situationen reagieren.
Und spannend finde ich, er ist ja noch nicht gestorben, aber er stirbt in diesem Buch mehrfach. Das finde ich wirklich spannend, dass er eine Erfahrung vorgibt, die er selbst ja noch nicht getan hat, wie alt auch immer er ist. Aber er denkt sich immer wieder in die letzten Gedanken vor dem Sterben hinein und weiß, worauf derjenige zurückblickt.
Klar, aber das ist ja das, was uns letztlich ausmacht. Ich meine, da ist der Mensch ja der Einzige, der auf der einen Seite, ich meine, das ist ja auch ein Fluch und auf der anderen Seite ein Privileg, dass wir wissen, was die Endlichkeit ist und dass wir damit umgehen. Und das ist der Schatten.
Wissen wir das?
Naja, wir können uns das gut vorstellen. Der Schatten des Todes begleitet uns eigentlich immer.
Das ist eine direkte Vorlage für das nächste Buch, Der Sinn des Lebens. Die große Frage nach dem Schatten des Todes. Wir müssen einen Schnitt machen. Nächste Buch, Sinn des Lebens. Habe ich gelesen, als es leider noch nicht auf Deutsch gab und erschien mir ein echter Knaller zu sein. Ist ein philosophisches Buch, aber von vorne bis hinten verständlich, was man ja auch nicht immer beim philosophischen Buch hat. Klar, präzise, mit Witz und Leichtigkeit geschrieben. Literaturwissenschaftler und Kritiker ist der Autor, Terry Eagleton, sehr bekannt im angelsächsischen Raum und zeigt nicht nur, was man mit Philosophie machen kann, sondern auch, was man zwischen den Zeilen transportieren kann. Ein kleines Buch, auf Deutsch nur 150 Seiten und ich glaube, ein Buch, das auch ein Bestseller wird. Dieses Buch stellt für uns heute Abend, für mich jedenfalls, so eine Art Grundbass dar, weil es nicht nur die Frage nach dem Sinn des Lebens stellt, sondern auch die Frage, ob ein Buch überhaupt geeignet ist, so eine Frage zu beantworten, wie Sie sie eben gestellt haben.
Was ist der Sinn des Lebens? Ist diese Frage überhaupt zu beantworten? Und wenn ja, wollen wir die Antwort wirklich wissen? Was könnte so ein Sinn der Menschheit bringen? Fragt Terry Eagleton. Und Antworten gibt es viele. Auch diese. Gar nichts. So könnte die Antwort 42 lauten. Und kein Mensch wäre damit schlauer. Oder die Antwort wäre niederschmetternd, etwa, dass das Leben gar keinen besonderen Sinn hat, dass der Mensch zufällig entstanden ist und eines Tages wieder verschwinden wird, ohne einen besonderen Endzweck erfüllt zu haben. Man kann die große Frage nach dem Sinn des Lebens aber auch ganz anders angehen. Man hinterfragt die Frage an sich. Ist sie nur eine Scheinfrage, auf die es gar keine Antwort geben kann? Oder aber, welches Verständnis von Leben liegt ihr überhaupt zugrunde? Um welche Art von Sinn soll es denn da überhaupt gehen? Was ist mit Gott? Nicht für alles, was ein sinnvolles Muster aufweist, muss es auch einen Urheber geben. Das Leben könnte einen Sinn haben, der für uns im Dunkeln bleibt und dennoch nicht von Gott oder einer ähnlichen Kraft bestimmt ist. Wenn also Religion Irrglaube wäre, wenn es keinen Schöpfer gäbe, der unserem Leben einen geheimen Sinn verleiht? Womit könnten wir die Sinnlücke füllen? Mit Sport vielleicht? Steht doch der Sport für all die hehren Dinge wie nationale Souveränität, persönliche Ehre, ethnische Identität und dergleichen. Ohne diese Werte wäre das Leben vieler Menschen zweifellos ziemlich leer. Gemeinsame Ziele wie das Streben nach Glück verleihen dem Leben Inhalt. Der Sinn des Lebens ist weniger eine Aussage als eine Praxis. So gesehen wäre der Sinn des Lebens das Leben selbst. Und, so Eagleton, der Gedanke, der Sinn des Lebens bestehe darin, über den Sinn des Lebens nachzudenken, scheint sich in den Schwanz zu beißen.
Ich gebe ja zu, dass ich es eben sehr gelobt habe. Aber die Frage ist ja, deshalb auch Grundbass, kann man tatsächlich aus so einem Buch was mitnehmen? Also wir haben eben bei der Frau Seidenmann festgestellt, da werden wirklich die fundamentalen Fragen angerissen. Das ist ein Buch über Fundament, zumindest über die fundamentale Frage wahrscheinlich. Was haben Sie da mitgenommen?
Also ich fand es auch wieder ein Buch über das 20. Jahrhundert, über die gesamte Philosophie eigentlich, ein großer Kurs, sehr gut geschrieben, also ganz leicht zu lesen, ohne dass ich jetzt von Nietzsche bis Heidegger alles kennen muss.
Man fühlt sich auch nicht unwissend.
Da muss ich Ihnen aber ganz schön widersprechen.
Eine Sekunde.
Weil Nietzsche muss man kennen, wenn man
Nein, also der macht das anders. Ich glaube, also erstmal ist die Frage ja an und für sich eine Frage, die so in der Pubertät hochkommt. Was ist der Sinn des Lebens? Da ist die große, gehen die großen Debatten,
das ist eine tragische Frage.
Wobei das Cover so ein bisschen wie Monty Python ist. Ne?
Aber das ist ein ideales Buch hier für Philosophieunterricht, für Religionsunterricht. Da kann man das alles, diese ganzen Grundfragestellungen, die diese Frage mit sich zieht, die kann man anhand dieses Buches ganz wunderbar bearbeiten. Und man will dann nicht den ganzen Nietzsche kennen und über den ganzen Nietzsche debattieren, sondern
aber
dann sagt...
Aber man lacht, wenn man Nietzsche kennt.
Ja,
und
gut.
Ich finde, das ist auch ein sehr albernes Buch, ein sehr komisches Buch mitunter. Mhm. Er schafft auch Korrelationen, die ich noch nie, zumindest nie unter solchen Voraussetzungen mir gedacht habe. Ja? Dass er zum Beispiel das Wissen als Wegbereiter des Glückes beschreibt, finde ich... Eine Behauptung, das nimmt er einfach mal so an, das setzt er voraus und dann geht es auch gleich weiter im nächsten Satz. Da regen sich sofort in mir kleine Zweifel und ich denke mir, ist der Wissende wirklich einen Schritt weiter auf dem Weg des Glückes und mit jedem Wissen mehr? Ist das wirklich so? Ist das nicht unsere Gläubigkeit, unsere Gläubigkeit an Wissen und was ist das Wissen eigentlich? Was meint er mit Wissen?
Ja, aber das ist ja der Wissende, der zugleich handelt. Also es ist immer der, es ist eigentlich Goethe in klein. Ja? Goethe hat sich, wenn er morgens aufstand, nicht gefragt, was ist der Sinn des Tages oder der Sinn des Lebens, sondern was tue ich als Nächstes? Und dieses Nächste, was getan werden musste, ergibt Sinn. Also Sinnproduktion ist dann vorhanden, wenn etwas eine sich auf das andere bezieht und wenn sich eine Kette entwickelt, die entwickelt von sich aus Sinn, von den Impulsen her, die ich ihr gebe, weil ich Lust dazu habe, es zu tun und weil ich es gleichzeitig tun will. Das ist eine Vorstellung.
Ja,
das ist
sozusagen ja, weil da bin ich ja nicht eurer Meinung, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also ich sage, da muss man schon den Magister der Philosophie haben, um das Buch so zu verstehen, wie es denn gemeint ist. Die Frage nach dem Sinn des Lebens, finde ich, übrigens, stellt man immer öfter, wenn man älter wird.
Ja, dann wieder.
Ich stelle sie mir im Moment ziemlich oft, weil ich dann doch wirklich darüber nachdenke. Und für mich ist die Frage nach dem Sinn des Lebens absolut wichtig. Das will ich überhaupt gar nicht in Frage stellen.
Hat Ihnen denn das Buch da was gebracht? Oder ist das so ein Buch, wo Sie sagen, naja, das denken sich irgendwelche...
Nein, das Buch hat mich angeregt, aber ich bin an bestimmten Positionen, zum Beispiel bei Nietzsche, bin ich stecken geblieben und dachte, wenn ich das jetzt verstehen will, dann muss ich Nietzsche nachgucken. Da hatte ich dann keine Lust mehr, sage ich ganz ehrlich. Dann habe ich gedacht, dann lege ich es auch mal aus der Hand und habe mich den anderen Büchern gewidmet, weil wir ja, da bin ich auch Ihrer Meinung, sowieso immer mehrere Bücher parallel lesen. Das ist ja auch je nach Stimmung.
Wobei das ja nicht das Schlechteste wäre, wenn man ein Buch liest und das Buch verleitet einen dazu, mal wirklich jemanden wie Nietzsche und zum Auszugsweise
wenigstens mal. Aber die Zeit dazu haben.
Ja, okay. Das Problem haben wir alle, glaube ich, oder?
Ich fand gerade das Raffinierte an dem Buch, dass er das wirklich sehr gut kann, solche Positionen wie Nietzsche in 5, 6 Sätzen auf einer halben Seite zu referieren. Zwar nicht so, als würde er jetzt ein Referat halten, sondern dass er sagt, hört mal zu, Jungs, Ich erkläre euch jetzt mal in 4, 5 Behauptungen, was das eigentlich ist. Er ist Mittelstürmer bei so und so. Er hat gemeint, man muss immer ganz vorne mitmachen. Er ist immer im Sturm gewesen. Er übersetzt das in eine Sprache, die eigentlich nicht die philosophische ist, sondern die so eine lebenspragmatische, so eine Sprache über Lebenspositionen ist. Welche Positionen nimmt man im Leben mehr oder minder bewusst oder unbewusst ein?
Ja, und von daher finde ich übrigens auch von der Übersetzung an manchen Stellen fragwürdig, weil wir ja tatsächlich Englisch anders reden und denken und er anders redet und denkt, als es in der deutschen Übersetzung klingen muss. Und manchmal konnte ich mich nicht wehren, muss man hinten in den Anmerkungen nachgucken, ob dazu irgendwas steht, weil es einige Konstellationen gibt, die für mich noch nicht hundertprozentig aufgegangen sind und wo ich denke, entweder ist es eine bewusste Fehlleitung. Also ich habe auch das Gefühl, er lockt einen manchmal auch in Sackgassen hinein, um zu sagen, hier geht es jetzt nicht weiter. Und jetzt haben wir hier die Schneeflocke, macht die Sinn, die Schneeflocke, weil sie ist im Mikrokosmos aufgebaut wie im Makrokosmos. Und wenn eine sich an die andere haftet, in dem und dem Aggregatzustand, haben wir wieder das sinnvolle Muster der Welt. Aber ist das ein sinnvolles Muster der Welt, eine Schneeflocke an der anderen?
Nein, also er präsentiert ja so eine ganze Galerie von Vorschlägen, wie wir wirklich denken, wenn wir an Sinn denken. Ja, wir denken automatisch an Sinn, wenn wir große Zusammenhänge sehen. Ist das schon Sinn?
Was übrigens genauso ist wie die erzählerische Ordnung, über die wir eben geredet haben. Das sagt ja Robert Musil immer, ne? Diesen erzählerischen Faden, auch bei der Frau Seidenmann. Wenn ich den habe, habe ich Sinn.
Ja. Gut, aber vielleicht bin ich dann, sagen wir mal, an den Stellen zu ungeduldig, weil dann habe ich mich dann doch eher ausgeklinkt. Und da habe ich, wenn wir schon über den Sinn des Lebens sprechen, sehr gerne an das Buch Sophies Welt gedacht, weil das ist etwas, da hatte ich es sehr viel angenehmer leichter. Und leichter, mich damit auseinanderzusetzen.
Und das sagen Sie, wobei das Buch hat doch gar keine Geschichte. Also Sophies Welt ist ja wirklich eine Aneinanderreihung von Essays.
Nee, aber das müssen Sie mir doch lassen, ich bitte Sie.
Nee, gerne. Nee, nur weil Sie, ich denke so, dass Sie jemand sind, der sehr an Geschichten interessiert ist. Und Sophies Welt hat eigentlich keine Geschichte.
Ja, ich habe es ja im Vergleich zu diesem Buch gesagt, nicht als mein Bestseller.
Ich tue es jetzt ganz schnell weg und komme zum nächsten Buch, das Julia Frank ausgesucht hat. Tirza von Arnon Grünberg, auch erschienen bei Diogenes. Das Buch ist in diesem Jahr erschienen, also kein Klassiker, kann vielleicht einer werden. Was mich übrigens überrascht hat, weil ich gedacht habe, Sie suchen sich einen Klassiker aus. Warum haben Sie das Buch ausgesucht?
Ja, gerade weil ich dafür war, etwas darüber zu verraten, was ich in diesem Jahr gelesen habe. Und was ich in diesem Jahr wirklich beeindruckend fand, war Tirza. Nicht, weil es eine griechische Tragödie wäre, sondern weil ich in dem Roman etwas wie die Tragödie des modernen Menschen entdecke.
Schauen wir es uns mal an.
Es soll eine tolle Party werden. Nicht irgendeine Party, sondern das Schulabschlussfest für Tirza. Tirza, seine Tochter, seine Sonnenkönigin. So steht Jörgen Hofmeister in seiner Küche, macht Sushi und weiß, sein Leben ist eine einzige lange Notlandung. Nicht zu viel Druck ausüben, das ist das Geheimnis. Was er im Kurs Sushi und Sashimi selber machen gelernt hat, gilt nicht nur fürs Kochen, sondern auch fürs Leben. Hofmeister hatte die Intelligenz zu Gott erhoben, bis seine hochbegabte Tirza eine hochbegabte Essstörung bekam. 33 Jahre lang war er Lektor in einem Amsterdamer Verlag. Ein Leben lang hatte er sich mit dem Nicht-Wirklichen, höchstens mit dem Wahrscheinlichen beschäftigt. Nun ist er, bei vollen Bezügen, freigestellt. Um den Schein zu wahren, verlässt er morgens das Haus und wartet auf dem Flughafen auf Passagiere, die niemals ankommen sollten. Es ist eine Schande, nutzlos zu sein, sagt er sich, während er kocht. Jetzt ist der Herd sein Arbeitsplatz. Dieser steht zumindest in einem Haus an der besten Adresse von Amsterdam. Denn Jürgen Hofmeesters Leben besteht aus dem ewigen Streben nach einem kultivierten Eindruck. So hasst er es, die Miete einzutreiben. Denn zu all dem ist Hofmeister auch noch Vermieter. Einer, dem es geschickt gelingt, seine Mieter um die Kaution zu prellen. Blöd nur, dass sein erkleckliches Vermögen einfach verschwindet. Weil auch der Hedgefonds verschwindet. Die Weltwirtschaft hatte ihn in die Knie gezwungen. In der Weltwirtschaft hatte er ein Gegenüber gefunden. Hofmeister, ein Mann, dessen Leben in Scherben vor ihm liegt. Das Vermögen verloren, arbeitslos. Seine Vaterrolle gegenüber Tirza beendet. Die Ehefrau, die ihn 3 Jahre für ihre Jugendliebe verlassen hatte, kehrt zurück um mit ihm über gemachte und nicht gemachte Orgasmen abzurechnen, wie über gemachte und nicht gemachte Betten. Zu allem Überfluss kommt Tirsa mit einem Freund auf die Party, der aussieht wie Mohammed Atta. Wo endet Besorgnis und fängt das Verrücktsein an? Im Roman dort, wo die Sushi-Party endet und die Geschichte eine fatale Wendung bekommt.
Wir haben uns gerade während der Film lief ja schon unterhalten, dass im Grunde genommen da alles drin ist. Der hat die Finanzkrise vorausgesehen, Globalisierung, Zerbrechen familiärer Strukturen, Terrorismus, alles kommt drin vor.
Na, er beginnt ganz solide, ganz einfach. Er beginnt bei der Kenntlichkeit des modernen Menschen in seiner Lust nach Ruhe, nach Bequemlichkeit, nach materiellem Wohlstand, nach einer Ordnung der Dinge. Dieser Mann hatte einen gesicherten Arbeitsplatz, er hatte eine Familie, er hatte eine Frau, er hatte zwei Töchter. Beide waren sogar noch unschuldig, als das Buch begann. Und er verliert im Verlauf dieses Romans alles, was sein Begehr, was das Ziel seines Lebens, was der Sinn seines Lebens offenbar war. Er verliert Stück für Stück alles. Und wie Anton Grünberg darüber schreibt, ist grandios, meiner Ansicht nach, weil er es mit einem Humor macht, den ich aus dem Film zum Beispiel von den Coen-Brüdern kenne, oder einer Brillanz, einer Schärfe.
Absolut.
Wie ich ihn, wie ich sie bei Jasmina Reza vom Theater her kenne. Ja. Also das, was Jasmina Reza für das Theater, was die Coen-Brüder für den Film sind, das ist für mich Anton Grünberg in diesem Jahr mit diesem Buch gewesen, an Genauigkeit, an Präzision, an Humor und Empathie, mit der er diesen Mann in das Grauen und
es wird ja immer,
in die Unrettbare.
Ja. Das wird immer böser, immer heftiger. Am Anfang kann man wirklich gut lachen. Die Dialoge sind ja, lustig teilweise, wirklich fast schon Slapstick. Und dann wird's
absolut abgründig. Das Lachen bleibt dir wirklich im Hals stecken. Und ich finde, die Visionen, also die ich jetzt bei diesem Buch hatte, jetzt bin ich ja wieder ganz glücklich, über Geschichten reden zu dürfen. Das ist etwas, das ist ein Buch, das ich gerne verfilmen würde. Ich, wenn Sie einverstanden sind, würde mich um die Rechte bemühen.
Ja, das soll.
Nein, das habe ich gelesen und da wusste ich, das ist eine Geschichte, die mich sehr interessiert, weil sie auch was damit zu tun hat, was auf uns zukommt. Ne? Also ich habe ja im letzten Jahr Aufstand der Alten hier fürs ZDF gemacht, 2030. Das waren auch lauter Situationen und Geschichten, die in Zukunft auf uns zukommen können. Und das ist etwas, was genau in diese Situation richtig reinpasst.
Ja, wobei das doch, glaube ich, nur der eine Teil ist. Der andere Teil ist, dass er ja zeigt oder beschreibt, wie eine Beziehung demontiert wird oder sich selber, eine Beziehung sich selber demontiert.
Aber das sind fast jede Filmgeschichte ist schon die Demontierung.
Ja, wobei so abgründig habe ich das ehrlich gesagt lange nicht mehr gelesen.
Man macht ja auch nicht jedes Buch, aber das finde ich zum Beispiel sehr.
Also wie er auch das Gute zum Bösen wendet, ja, wie er diese Beziehung zur Tochter, die am Anfang wirklich, man denkt, man hat den modernen Vater, einen Vater, der sich um seine Tochter kümmert, die Frau sucht das Weib, das Romantische, Glück, die sexuelle Erfüllung. Er bleibt bei der Tochter, er kümmert sich, sie ist sein Augapfel. Und er ist ein guter Mensch, er ist ein Lektor, er arbeitet in einem Verlag, er tut etwas für die geistige Bildung, meint man, er nimmt es ernst mit seinen Autoren. Aber er wird vorzeitig entlassen. Es wird ihm gesagt, so zumindest vermittelt er später an seine Ehefrau, dass wohl andere Soldaten besser diesen Krieg im Kampf um das meistgelesene und das beste Buch gewinnen könnten. Und man braucht ihn nicht mehr. Er wird noch bezahlt, aber er wird entlassen. Er soll nicht mehr kommen.
Wenn wir über Sinn reden, ja, nochmal also sozusagen der Grundbass. Also nicht nur, was ist der Sinn des Lebens? Da haben wir ja etwas unterschiedliche Ansichten.
Absolut,
Ja, sondern also stellt sich mir über das Lesen dieses Buches Sinn her? Also mir ging es eher so, nee, das dekonstruiert, also fein gesagt dekonstruiert, um nicht zu sagen zerstört eigentlich.
Also auch auf eine ganz böse Weise, weil es wirklich im absoluten Glück beginnt. Ja.
Ja.
Das ist, fand ich so schön. Ja. Das ist also am Anfang ist fast eine völlig irreale, man denkt, dass sowas gibt es.
Schön.
Ja. Er lebt und ist ganz glücklich mit dieser Tochter. Auch diese Frau ist endlich aus dem Haus, die ja nicht diese Beziehung existiert nicht mehr richtig. Und er bereitet dieses Geburtstagsfest vor und man lebt da so mit. Ja.
Man kommt auf eine falsche Fährte.
Und dieser Mann ist eigentlich sympathisch am Anfang. Und das Buch nimmt ihn in allen Teilen auseinander und zerlegt auch das, was er an Sinnproduktion am Anfang da so mühsam aufgebaut hat, vom Frühstücksei über das Fest, was er für sie macht, bis zum Ende hin.
Bleibt überraschend. Ja. Selbst am Ende, wo man denkt, jetzt wird es ganz schlimm, als er nach Windhoek fährt und das kleine schwarze Mädchen an der Hand hat, die ihm Gesellschaft spendet, die ihn in gewisser Weise durch ihre Gesellschaft auch rettet für einige Tage seines Lebens, denkt man, jetzt geht es mit ihm ganz durch, jetzt wird er dieses Mädchen missbrauchen, er wird sie auffressen mit Haut und Haar. Im Gegenteil.
Also wir reden ein bisschen auch über persönliche Leseeindrücke. Und ich habe hier, das ist gerade die Geschichte eines Mannes mit einer Tochter, die jetzt ins Leben hinaus soll. Ich bin in derselben Situation. Und dann ist das schwer, das Buch zu lesen. Ich finde das einfach eine ganz unangenehme. Man wird auf alles aufmerksam gemacht, was schief gehen kann. Die ganze Leidenschaft, die man hat, die wird, an der wird gezogen und gerupft. Und also es ist.
Ich weiß nur, ich will es anders machen,
wenn es mir gelingt. Ich habe es absolut gegen die. Also es hat einen enormen Drive. Ne? Man liest es dann wirklich mit einer großen Beschleunigung, gerade aufs Ende hin. Es wird immer schneller.
Ja, wir verraten es Ende ja nicht.
Man kann es auch nicht aus
der Hand nehmen. Ich habe immer dagegen gelesen, dachte, ich möchte eigentlich wieder an den Anfang zurück und zu den Frühstückseiern.
In den Schoß.
Ja, das wollen wir
unbedingt.
So, wir müssen wieder einen Schnitt machen. Ich habe lange Jahre um einen Schriftsteller einen großen Bogen gemacht, weil er eben so einen großen Namen hatte. Und leider habe ich ihn dann erst vor 2 Jahren eigentlich entdeckt und finde seitdem fast jede Woche was Neues bei ihm. Proust war aber nicht nur ein großartiger Schriftsteller, sondern auch ein kenntnisreicher Theoretiker des Lesens. 1905 veröffentlichte er einen berühmten Essay mit dem Titel Sur la Lecture, Tage des Lesens. Proust beginnt diesen Essay, den er in ein Schulheft gekritzelt hat, mit einem Rückblick in sein Kinderland. Und aus dem Essay jetzt ein Zitat über das Lesen.
Beim Lesen wird die Freundschaft zu ihrer ursprünglichen Reinheit zurückgeführt. Mit Büchern gibt es keine Liebenswürdigkeiten, wenn wir den Abend mit diesen Freunden verbringen, so deshalb, weil wir wirklich Lust dazu haben. Bei ihnen wenigstens tut es uns oft leid, sie verlassen zu müssen. Und wenn wir sie verlassen haben, gibt es keinen jener Gedanken, die Freundschaft verderben. Was haben sie über uns gedacht? Haben wir es nicht an Takt fehlen lassen? Haben wir ihnen gefallen? Und die Angst, um eines anderen Willen vergessen zu werden. All diese Erregungen der Freundschaft ersterben an der Schwelle der reinen und ruhigen Freundschaft, die das Lesen ist.
Was hier im Hintergrund zu sehen ist, ist die bei Surkamp erschienene Faksimile-Ausgabe des Textes, der heute ja als ein elementarer Schlüsseltext zum späteren Werk von Proust gilt. Und wir beide stehen jetzt hier nicht, weil es um Theorie geht, sondern weil Sie gerade ein Buch schreiben über die Theorie des Lesens.
Ich schreibe ein Buch über den Lesehunger. Also danach, welche Typen des Lesens es gibt, welche Formen des Lesens es gibt. Und da ist Proust natürlich eine wunderbare Passage, weil Proust eigentlich anders liest, als wir jetzt lesen. Er liest eigentlich aromatisch. Ja. Das heißt, für ihn ist das Lesen der Aufbau eines bestimmten Emotionsraums. Lesen ist nicht einfach Kennenlernen eines Buches oder verstehen wollen, was darin steht, sondern indem ich lese, verbinde ich mich mit dem Raum, in dem ich mich aufhalte. Es gibt einen Leseraum. Ja. Das ist erstmal sehr wichtig für die französische Tradition des Lesens. Wo lese ich? Ich lese nicht einfach auf einem Stuhl und nehme ein Buch zur Hand, sondern der Leseraum hat eine gewisse Kultur. Er breitet bestimmte Aromen aus. Also er ist etwas sehr Sinnliches. Es gehört das Teetrinken dazu. Es gehören die Stunden dazu, an denen ich lese. Und dann ergeben sich durch verschiedene Elemente, nicht nur durch die Lektüre, Leseeindrücke. Das sind große emotionale Ballungsräume. Und die sind wichtig. Ne? Die prägen das Verhalten später in dem Sinne, dass das Lesen nicht nur ein Kennenlernen von Texten ist, sondern dass es ein Kennenlernen von emotional starken Erfahrungen ist.
Was gibt es denn noch für Lesetypen?
Ja, wenn man darüber nachdenkt, wie das Lesen begonnen hat, ist es ganz erstaunlich, dass es in der Antike kaum Darstellungen von Lesenden gibt. Also in der Antike sind die Leser immer im Gespräch. Es gibt den Lehrer, der mit den Schülern irgendwo sitzt und der breitet die Leserolle aus und der ist im Gespräch mit ihnen. Das heißt, das Lesen ist immer nur ein Teil des Gesprächs selber. Es mündet wieder in ein Gespräch ein. Und
was übrigens in der jüdischen Tradition, fällt mir gerade ein, so ist, dass man bestimmte Schriften sowieso nur gemeinsam lesen darf.
Also, was eine schöne Art des Lesens ist, nicht? Sich einen Text vornehmen, den man gemeinsam zusammen laut liest und dann auch über ihn spricht. Also wo die Auslegung keine Sache des Lehrers ist, der jetzt eine Interpretation verkündet, sondern eine Sache aller ist, die ihn im Gespräch wieder zu sich heranziehen.
Aber das Text machen wir ja heute überhaupt nicht mehr.
Nein, also wir haben immer die Vorstellung von dem einen Verständnis des Textes. Ne? Also gerade in der deutschen Tradition ist diese Ursprungsfrage, was will der Autor sagen? Wir müssen den Autor verstehen, die Urfrage des Lesens. Und das macht das Lesen so außerordentlich schwierig und verkrampft. Ja? Und
was ja auch noch hinzukommt, Sie hatten es eben gesagt, es gibt nur ein Buch, einen Text. Inzwischen, klar, die Bibliotheken, eine Zersplitterung von Texten. Wir können, wenn wir alle Vielleser wären, wir können fleißig aneinander vorbeilesen. Jeder liest ein anderes Buch von uns und wir können gar nicht richtig drüber reden eigentlich.
Ja, also die christliche Urvorstellung ist ja der eine Text. Also wir haben alle die Abbildungen im Kopf, wo die Evangelisten nur mit einem Text da sitzen. Das ist die Bibel. Ja. Und dieser eine Text ersetzt die gesamte Lesekultur. Wir lesen immer wieder denselben Text. Ja. Die Evangelisten und die Kirchenväter lesen immer wieder denselben Text. Und in den Abbildungen in der europäischen Kulturgeschichte kommt dann schließlich die Bibliothek dazu. Dann steht rechts schon eine kleine Bibliothek, dann hat man einen Text, aber man greift dauernd in die Bibliothek und füttert diese eine Lektüre mit vielen Nebenlektüren. Und dann beginnt eigentlich das moderne Lesen, das ein so versprengtes Lesen ist, das immer auf vielen Bahnen verläuft und nicht mehr nur auf den einen Text konzentriert ist, sondern auf viele gleichzeitig gelesene Texte und
Wahrnehmungen. Aber ist das denn die Idee vielleicht, warum Lesen Sinn macht? Weil es ohnehin nur einen Sinn in der Welt gibt und dann kann ich praktisch jederzeit durchs Lesen da einsteigen.
Ich kann überall einsteigen, aber ich muss ihn ja immer wieder neu für mich auslegen. Das richtige Lesen wäre jetzt nicht ein Lesen, das immer den Inhalten und Aussagen der Texte folgt, sondern das in meinem Kopf eine neue Konstruktion von Sinn bewirkt. Ja? Sodass, wenn ich jetzt 4, 5 neue Texte an einem Tag gelesen habe, bin ich wieder in meiner Sinnkonstruktion verschoben. Mhm. Ich muss sie wieder in einen Zusammenhang bringen zu dem, was gestern und vorgestern war. Lesen ist also eigentlich die Form, die Welt dauernd aus Hunderten von neuen Perspektiven zu sehen.
Aber den einen Sinn zu finden.
Oder die verschiedenen Sinne zu finden, die im Leben liegen können.
Mit den Sinnen.
Mit den Sinnen, unbedingt.
Das Buch, das Sie ausgesucht haben, stammt aus dem Nachlass von Ernst Hemingway, hat den Titel Paris, ein Fest fürs Leben, erschienen im Rowohlt Verlag. Ein Buch, von dem Sie sagen, das erzählen Sie uns gleich, hoffe ich jedenfalls, dass es eine Art Schlüssel für Sie war.
Wir haben uns über den schönen Film hier unterhalten und mir ging es wirklich so, dass ich das Buch lieber mochte, nachdem ich unseren Film gesehen habe, weil der einfach die vielen tollen Bilder verbindet mit seiner tollen Erzählstimme.
Ja, es ist ja ein ganz spätes Buch und Hemingway hatte ja große Krisen auch im Schreiben, gerade in den letzten Jahrzehnten. Und es ist so das allerletzte, was er dann herausgebracht hat und ist eigentlich damit zurückgekehrt zu den frühen Geschichten seiner Jugend. Also er war ein ausgezeichneter Short-Story-Schreiber. Dadurch ist er ja eigentlich auch bekannt geworden.
Warum ist es ein Schlüssel für Sie?
Das ist ein Schlüssel, weil es das Urbuch sozusagen des Werdens eines jungen Autors ist. Ja, es gibt noch kein großes Buch, es ist noch nichts passiert. Und es ist quasi das ganze Kabinett der Figuren drin, die einem jetzt helfen oder die man in der Nähe haben sollte. Er hat diese kleine Zelle der Familie, die Frau und das Kind. Er hat aber auch die Lehrerin, ja, Miss Stein, erzählt oder belehrt. Er hat gute Freunde, hat einen guten Salon. Ja. Es funktioniert sozusagen alles und er ist auch so tollkühn. Das Geld kriegt er immer rechtzeitig rein durch diese Pferdewetten. Es ist, gleichzeitig sind die völlig arm und ganz schlimm dran. Aber man merkt es nicht.
Ne? Sie kommen einem nicht arm vor.
Sie kommen überhaupt nicht arm vor.
Überhaupt nicht. Da werden Austern geschlürft und Pferderennen werden, Wetten werden veranstaltet. Und das, was mir vor allem gefällt, ist dieser Reichtum an feinsinniger und wirklich großer Sympathie für die Menschen, die ihn umgeben. Dieser Reichtum, mit dem er diese Menschen betrachtet und sie auch begleitet und selbst diesen hypochondrischen Fitzgerald, den er irgendwann nicht mehr erträgt, jedenfalls nicht mehr unbedingt als Reisegefährten, selbst den bringt er gut nach Hause und er nimmt es ihm nicht wirklich übel. Man hat den Eindruck, er will zwar keine weiteren Reisen mehr mit ihm verbringen, aber er schätzt ihn sehr und er sieht auch sein Drama, er sieht diese verunglückende Ehe. Er hat einen sehr genauen Blick, ohne dabei unmenschlich oder hart zu werden.
Ja. Und das bei so einem Macho-Typen wie Hemingway.
Ja, das ist eine ganz andere Figur. Es ist die Jugendfigur, die noch nicht dieser alte Mann war, der dauernd sich beweisen musste und der dauernd durch die Wildnis ziehen musste und dreimal abstürzen in Kenia, sondern das ist eine ganz andere Figur.
Und man kann es in die Hand nehmen, nach Paris fahren und jede Geschichte ganz klar nachvollziehen. Das ist in den Details so genau erzählt, dass ich mir überlege, ob ich das nicht mal machen sollte, weil das regt richtig an. Man hat es gelesen, hat das Gefühl, das hat man, also ich habe das Buch vorher nicht gekannt und bin Ihnen da auch sehr dankbar, dass ich das lesen durfte, weil es hat uns ja auch wieder zwischendurch fasziniert. Ne? Wir haben wieder reingeguckt. Diese Begegnungen, die man kann auch was lernen, wie man selber begegnet, wie man anderen begegnet. Also ich kann mit diesem Buch sehr viel anfangen.
Er verrät auch ganz viel darüber, wie er liest,
ja,
und mit welcher Leidenschaft er liest und wie sehr er das Lesen braucht, auch um arbeiten zu können, nämlich um sich zwischendurch von sich abzulenken, um sich von seiner Arbeit abzulenken und mit ganzer Hingabe und Konzentration in die Welt des anderen hineinzutauchen. Und er macht sich auch seine Urteile, die er zum Teil auch verrät und manchmal mehr für sich behält, besonders gegenüber Frau Stein, die einen anderen Lesegeschmack und vor allem auch andere Kriterien hat, nach denen sie etwas beurteilt. Ihre Kriterien sind offenbar mehr von Macht und Dünkel geleitet, und wie er das beobachtet und auch die Sympathie, mit der er selbst diese Art von Leseentscheidung beobachtet. Was könnte mir gefährlich werden? Wer kann mir das Wasser reichen? Mit wem lasse ich mich gern sehen? Auch das macht er auf eine Weise, die ihn mir sehr, sehr sympathisch erscheinen lässt.
Wenn man nochmal über dieses Grundthema Sinn des Lesens spricht, könnte man denn dann sagen, viele geben das ja auch als Grund an, also Lesen hat damit zu tun, dass man tatsächlich in eine andere Welt entschwindet. Also man entschwindet nach Paris, gleichzeitig entschwindet man in eine andere Zeit. Man nimmt Abschied von sich selber für eine Zeit lang, Urlaub von sich selbst, was ja auch sehr angenehm sein kann. Ist das wirklich so ein starkes Motiv?
Aber es sind auch sehr viele Atmosphären drin. Also das darf man nicht vergessen. Diese Atmosphären, die in dem Buch sind, gehören dazu. Es ist also nicht nur so eine Lebenslehre, was lese ich, wie lerne ich schreiben.
Nee, Paris ist der Mittelpunkt.
Paris ist der Mittelpunkt. Ja, und er kann das als atmosphärischen Raum so schön darstellen. Also das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass man Kontakt zu Atmosphären auch aufnimmt, die man vorher nie gesehen und nie gewittert hat.
Das ist Abenteuer auch. Es ist für ihn Aventüre, frisch. Minne und Aventüre. Es ist eigentlich sind es die beiden Grundessenzen der Literatur, die ihn da begleiten. Und auch wie er beschreibt, mit welchem unglaublichen Gepäck er offenbar in die Berge fährt. Und das Gepäck besteht vor allem aus Büchern, die er sich von Sylvia Beach ausleiht, um sie dort dann in den Bergen im Schnee verschlingen zu können. Ja. Und wie es ihn sozusagen treibt und er nicht nur Jäger ist, sondern auch Getriebener, um diesen Büchern hinterher zu eilen.
Also muss er einen Satz zu dem historischen Moment sagen. Also das sind ja die 20er Jahre und Europa war eigentlich nach dem Ersten Weltkrieg vollkommen und die Szenen waren kaputt. Und da kommen diese jungen Amerikaner, das sind alles Amerikaner, die kommen rüber und nehmen das nicht zur Kenntnis. Die kommen wie so eine Jugendtruppe und sagen, die mischen wir aber hier alle mal auf.
Das haben sie auch.
Und bringen das alles durcheinander und nehmen sich, was sie brauchen können und nehmen vor allem diese Atmosphären überall heraus und machen daraus die moderne Literatur eigentlich des 20. Absolut. Jahrhunderts, die amerikanische.
Jetzt haben wir viel über das Lesen gesprochen. Ein Buch will ich Ihnen noch kurz vorstellen. Es heißt ganz einfach Die Geschichte des Lesens und behandelt die lange, lange Tradition des Lesens, die, wenn man ehrlich ist, im Grunde doch die ganze Geschichte des menschlichen Geistes, insofern sie eine für uns bekannte Geschichte ist, begleitet hat. Geschrieben hat das Buch der mit vielen Preisen ausgezeichnete argentinische Schriftsteller, Übersetzer, Herausgeber Alberto Manguel. Die Geschichte des Lesens ist in einer illustrierten Neuauflage bei Fischer erschienen.
Lies, um zu leben, schrieb einst Gustave Flaubert. Und wahrlich ist die Geschichte des Schreibens und Lesens gleichzeitig die Geschichte der Menschheit. Sie beginnt vor über 5000 Jahren mit winzigen Tontäfelchen, in die die Sumerer ihre Gedanken mit einem keilförmigen Werkzeug ritzen. Was sie in Lautschrift darstellen, dafür benutzen später die alten Ägypter bildliche Symbole, die Hieroglyphen. Aus Einritzen wird Aufpinseln. In der Antike kennt man nur die Scripto Humana, in der die einzelnen Worte aneinandergereiht werden, ohne Abstände und Interpunktion. Deshalb liegt die damalige Lesekultur im rezitativen lauten Vorlesen, um die Analphabetenmassen zu erreichen. Bis ins 12. Jahrhundert liest man nicht, man lässt lesen. Lesen ist die Aufgabe der Gelehrten und der Mönche. Um andere beim Abschreiben der Texte nicht zu stören, beginnt man in den religiösen Zirkeln leise zu lesen, was auch die Notation in der Schrift nach sich zieht. Doch erst die Erfindung des Druckes mit beweglichen Lettern durch Johannes Gutenberg löst eine richtige Explosion des gedruckten Wortes aus. Der Trend zur Belletristik hat zur Folge, dass im 18. Jahrhundert mehr Menschen als je zuvor und vor allem still für sich lesen. Es kommt zu ersten Fällen attestierter Lesewut. Ab dem 19. Jahrhundert wird das Lesen demokratisch. Infolge der Massenalphabetisierung sind Frauen und Kinder die neuen Leser. Doch das Zeitalter der Digitalisierung birgt Gefahren für das gebundene Wort. Nahezu jeder neue Titel erscheint in einer hörbaren Fassung. Bücher werden gescannt und auf Chips gebannt. Und Kulturpessimisten prophezeien den Untergang des gedruckten Buches.
In der aktuellen Untersuchung der Stiftung Lesen, die ich am Anfang erwähnt habe, geben 51% aller Männer und 37% aller Frauen an, dass es ihnen völlig egal ist, ob sie einen Text in Buchform oder digital einfach ausgedruckt lesen. Und seltsamerweise sagen aber fast alle, sie wollen auch in Zukunft nicht auf gedruckte Bücher verzichten. Wir haben ja jetzt noch ein paar Minuten, wenn auch knapp. Warum sollen wir lesen? Was ist der Sinn des Lesens? Nochmal an den Anfang zurück.
Also ich bin übrigens nicht der Meinung, dass man das so gegeneinander ausspielen sollte. Wir haben noch ganz wenig gesprochen über dieses Lesen im Netz, ja, oder Lesen am Bildschirm.
Die meisten und Leute lesen ja auch Zeitungen.
Das hat die Untersuchung ist auch ein enormes Vergnügen. Ja. Also das muss man nicht so hintanstellen, sondern danach Leselinien zu suchen und da Bücher zu finden, neue Texte zu finden. Es ist nie so schön und leicht gewesen, sich mit Lesestoff und mit Texten zu versorgen.
Ja, man stößt auf neue Texte, aber ansonsten macht mich das kirre.
Wenn Sie einen bestimmten Pfad haben, ist es doch herrlich, den zu verlassen.
Ja, das stimmt.
Ja, Sie suchen irgendetwas und plötzlich sind Sie ganz woanders. Und dann kommt wieder ein neuer Weg. Und das ist doch das Schöne.
Ich beteilige mich anders. Wenn ich ein Buch in der Hand habe, erwische ich mich manchmal dabei, wie ich mit dem Bleistift anfange, Verknüpfungen daneben zu schreiben, Gedanken daneben zu schreiben, mir etwas anzustreichen oder Eselsohren reinzuhalten. Ja? Und das kann ich natürlich im Netz nicht ganz so leicht. Man kann dann auch was markieren, aber es ist eine andere haptische Wahrnehmung. Ich würde einfach sagen, Lesen ist Leben, ja. Und Lesen bedeutet auch Zeit haben. All den Menschen, die immer sagen, sie haben keine Zeit, um das und das zu machen, den möchte ich wirklich empfehlen, mal eine Stunde zu lesen. Dann haben sie plötzlich wieder ein Gefühl für Zeit und für das, was an Intensität und an Empfindung möglich ist.
Ja gut, aber wenn man so viel rumreist wie ich zum Beispiel, hat man so viel Zeit, weil pausenlos Verspätungen da sind, ob das Züge oder Flugzeuge sind. Deswegen habe ich immer einen Koffer voller Bücher dabei, weil ich einfach diese Zeit nutze und lesen kann. Und es ist erstaunlich, jedenfalls habe ich das so wahrgenommen, dass in den letzten Jahren mehr Bücher denn je im Angebot sind. Gehen Sie mal am Flughafen lang, da haben Sie meterweise Neuerscheinungen und Bestseller und auch die Bestsellerlisten. Also ich glaube, das Angebot mehrt sich und mehrt sich und in dem Sinne müssen wir die Bücher bald essen.
Also ist richtig,
aber das Motiv ist eigentlich gewesen, Lesen ist Vertreibung der Langeweile. Aufhören mit der Langeweile. Man kann einen ganz einfachen Test immer machen. Was habe ich gestern Abend gemacht, wenn ich nicht gelesen habe? War das nicht saulangweilig, mich mit meinen 6 Freunden da wieder
einzugucken? Wir können uns gleich weiter unterhalten. Nee, ich muss Schluss machen. Ganz herzlichen Dank an Sie alle. Das waren die literarischen Gespräche bei Skobel. Informationen zu den Gästen und den Büchern finden Sie auf unserer Internetseite www.dreisat.de/skobel. Da gibt es auch einen Hinweis unter anderem auf 2 neue Romane, die mit Lesen zu tun haben. Und Sie finden auf der Dreisat-Hauptseite den Adventskalender. Warum? Da können Sie jeden Tag mit Ihrem Wissen einen neuen Preis gewinnen. In der kommenden Sendung, der letzten des Jahres, geht es um etwas, das wir gerade Weihnachten so gerne machen, nämlich gut und viel Essen, vor allem Fleisch. Und wir werfen mal einen Blick hinter die Kulissen der Schlachthöfe und berichten, wie es dazugeht. Denn wir wollten zum Beispiel wissen, ob Bio-Schlachten wirklich besser ist. Nee. Ist nicht besser, stimmt. Schlachthöfe, Sie werden erstaunt sein über die Sendung kommenden Donnerstag. Ich verspreche es Ihnen. Bis dahin, lesen Sie wohl. Tschüss.